Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder mit einem speziellen Thema. Wir haben uns rausgesucht, Teigstabilität und Open Crumb. Das ist ja gerade so ein Thema in den sozialen Medien in den USA schon länger. Jetzt schwappt es seit einigen Monaten auch bei uns auf Instagram und auf Facebook über. Und wir haben uns gedacht, wir erzählen mal ein bisschen aus unserer Sicht, was die Teigstabilität beeinflusst, welche Faktoren, welche Stellschrauben, welche Parameter und wie wir zu Open Crumb stehen, was das überhaupt ist und ob das immer das Maß der Dinge sein muss. Wenn wir schon so fragen, dann wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, das stimmt. Obwohl man natürlich zugeben muss, dass das beeindruckende Fotos sind, die einen da teilweise erreichen über die sozialen Medien. Aber die bergen, finde ich, auch ein bisschen die Gefahr, dass man mit den eigenen Ergebnissen unzufrieden wird, wenn man sie immer mit diesen Instagram-Fotos vergleicht. Und ich finde, häufig zu Unrecht.
Ja, und dann kommt ja immer drauf an, was will man denn erreichen, ne? Also wenn man sich so die Open Crumb-Fotos anschaut. Ich bin jetzt seit einigen Monaten bei Instagram zum Beispiel und bekomme dann natürlich algorithmusgesteuert permanent diese Open Crumb-Fotos reingespielt, weil ich sie mir immer mal angeguckt habe. Und dann weiß man als normaler Hobbybäcker im Zweifel gar nicht, dass es da noch was anderes gibt. Also eine andere Qualitätsstufe, ne? Das ist so jetzt irgendwie Qualität Nummer 1, wenn man Open Crumb erreicht, aber es kommt ja auch aufs Gebäck an und genau darüber werden wir reden. Ein deutsches Stangenweißbrot mit Open Crumb ist halt kein deutsches Stangenweißbrot mehr und
ist definitiv ein Brotfehler.
Es wäre ein Brotfehler. Es kommt also immer darauf an, was man erreichen möchte und wir sollten jetzt vielleicht am Anfang erstmal die Begriffe klären, weil ja auch nicht alle schon zum Glück vielleicht was von Open Crumb gehört haben und auch von Teigstabilität nicht. Was ist denn Teigstabilität? Worum geht's denn da?
Vielleicht sagen wir vorher noch kurz, dass wir uns in dieser Folge auf Weizen beziehen, weil Open Crumb mit Roggen wollen wir nicht machen.
Nee, das funktioniert auch, aber lässt sich nicht so gut essen, vor allem die Bereiche zwischen den Löchern nicht, die sind dann relativ kompakt. Es geht hier also um Weizen, um die Weizenfamilie. Die ganze, weiß nicht, wie lange wir reden, vielleicht halbe Stunde, dreiviertel Stunde lang.
Genau. Ja, also im Weizenbereich eben dieser Open Crumb bedeutet eben, ist eine Beschreibung der Krumenstruktur, dass man eben eine offenporige Krume hat, möglichst grobe Poren und die eben in der ganzen Krume verteilt. Also nicht das, was man als Brotfehler manchmal findet, dass es irgendwo große Blasen gibt und dann so eine verdichteten Teile in der Krume, sondern dass die gesamte Krume wirklich grobporig ist.
Und ein Aspekt kommt noch dazu, was da immer mitspielt bei diesem Begriff. Wir müssen uns auch die Porenwände anschauen, also die Blasenwände sozusagen. Die müssen relativ dünn sein. Es gibt natürlich verschiedene Open Crumb Strukturen, die haben alle unterschiedliche Namen, aber wesentlich ist schon auch, dass die Porenwände relativ dünn sind, also dass man so durchscheinende Porenwände hat, also ein maximales Volumen rauskitzelt aus dem Teig, indem man also viel Gas speichern kann im Teig und gleichzeitig die Poren so weit aufdehnt, wie es nur irgendwie geht. Und da sind wir jetzt eigentlich schon am Problem angelangt. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Teig über eine sehr, sehr lange Zeit während der Stock- und Stückgare stabil bleibt. Und diese Stabilität hängt sehr von der Mehlqualität ab. Vielleicht gehen wir noch mal kurz in die Theorie, wie entsteht denn so ein Teiggerüst überhaupt und woraus besteht es?
Genau, also grundsätzlich brauchen wir Mehl und Wasser. Wenn wir Mehl und Wasser vermischen, dann fängt im Prinzip diese Teigstruktur an, sich aufzubauen, weil sich dann die Klebereiweiße beginnen zu vernetzen. Und diese Vernetzung, die erreichen wir einmal über die Zeit. Das sind dann sowas wie Autolyseteige, die ihr manchmal in Rezepten findet. Da wird wirklich Mehl und Wasser bemischt und stehen gelassen. Und wenn ihr dann mal diesen Fenstertest macht, also versucht, ein bisschen von dem Teig dünn auszuziehen, werdet ihr direkt nach dem Mischen feststellen, das geht gar nicht, also es reißt sofort auseinander. Wenn man den halbe Stunde, Stunde, auch länger im Zweifel stehen lässt, dann hat sich nur durch Zeitablauf das Klebegerüst so ausgebildet, dass man eben so einen Fenstertest machen kann. Noch nicht immer perfekt, aber diese Verquellung, eben Mehl und Wasser, dadurch entsteht zum Beispiel diese Vernetzung. Dann brauchen wir noch andere Aspekte, wie zum Beispiel die mechanische Einwirkung, den wir dann über das Kneten noch hinbekommen, also dass wir da noch stärker diesen Kleberaufbau fördern können.
Ja, es ist also so eine Art Webstuhl, den wir uns da aufbauen, und diese Klebereiweiße, die dann verbunden mit Wasser Gluten genannt werden, diese Klebereiweiße, die können verschiedene Formen annehmen. Zum einen könnt ihr euch das vorstellen wie Fäden. Deshalb sage ich auch Webstuhl. Also wenn man dann versucht, über die Zeit, das ist ein chemischer Vorgang, Brücken zwischen diesen Fäden aufzubauen, also quasi kleinere Fäden, um im Bild zu bleiben, dazwischen zu weben, dann entsteht irgendwann ein dreidimensionales Netzwerk. Und gleichzeitig kann ich aber auch noch andere, anders geformte Fäden damit einbinden, sodass dann also ein sehr elastisches und ein sehr dehnbares, je nachdem, Gerüst entsteht, mit dem ich arbeiten kann. Und je besser dieses Gerüst ausgebildet ist, umso eher kann ich in diesem Gerüst Gas auffangen. Und wenn ihr euch jetzt einen Stoff vorstellt, also ein Kleidungsstück zum Beispiel aus fein dicht gewebter Baumwolle, dann kann ich damit ziemlich große Lasten auch transportieren. Also denkt an den Einkaufsbeutel zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein locker gewebtes Netz einfach nur habe aus diesem Stoff, dann fällt da einiges durch. Und wenn ihr euch vorstellt, dass ihr mit diesem Beutel Gas auffangen wollt, dann muss es schon sehr, sehr kompakt und sehr, sehr dicht gewebt sein, gut vernetzt sein, damit da ein Großteil des Gases im Beutel bleibt und sich der Beutel aufbläht. Wenn das sehr locker gewebt ist oder diese Struktur sehr schnell auseinanderreißen kann, also schon bei geringster Last der Beutel reißt, dann geht natürlich das Gas wieder raus aus dem Teig. Und das Ziel für solche sehr großen Poren, mit sehr dünnen Porenwänden, ist ein sehr, sehr stabiles Teiggerüst aufzubauen, das eine sehr, sehr gute Dehnbarkeit hat und gleichzeitig auch elastisch ist, um dann möglichst viel Gas speichern zu können. Jetzt habe ich schon gesagt, es gibt nicht nur die Fäden, sondern man kann auch andere Klebereiweiße einlagern, und dann reden wir am besten nochmal kurz über das Gluten. Gluten sagt man immer so nebenbei, aber es ist eigentlich eine Zusammenballung verschiedenster Klebereiweiße. Mehr als 40 Eiweiße fallen unter den Begriff Gluten. Und zwei davon sind besonders wichtig. Das eine ist das Glutenin. Das hat also schon den Wortstamm bei Gluten. Und das andere ist das Gliadin. Und diese Fäden, von denen ich gerade sprach, das ist das Glutenin. Das sind also die Klebereiweiße, die für die Elastizität des Teiges verantwortlich sind. Also wenn ich ihn auseinanderziehe und er sich wieder zusammenzieht, das nennt man Elastizität. Und je elastischer er ist, umso widerstandsfähiger, stabiler ist er natürlich auch. Und die anderen, die Gliadine, die könnt ihr euch vorstellen wie so kleine Wollknäuel. Also wenn er diese Fäden zusammenknäult und so kleine Kügelchen entstehen daraus, dann habt ihr das Gliadin, und das Gliadin ist verantwortlich für die Dehnbarkeit des Teiges. Und das Verhältnis aus beiden bestimmt, wie sich der Teig verhält. Also wenn ihr einen hohen Gliadin-Anteil habt, einen relativ niedrigen Glutenin-Anteil, zum Beispiel bei Dinkel ist das der Fall, dann ist der Teig sehr dehnbar, hat aber eine zurückgesetzte Stabilität. Das heißt, euer Brotteig, auch wenn er geformt ist, wird eher dazu neigen, in die Breite zu gehen. Und wenn das umgekehrt ist, das Verhältnis, also verhältnismäßig viel Glutenin zum Gliadin, dann habt ihr einen sehr stabilen, sehr standfesten Teig. Kann aber auch ins Negative umkehren, wenn er nämlich zu elastisch ist und zu wenig dehnbar, dann schafft es das Gas gar nicht, diesen Teig aufzublasen. Also es ist dann wie, ich weiß nicht, kennen die meisten wahrscheinlich aus Kindheitstagen oder von ihren eigenen Kindern, wie so ein Luftballon, der für Wasserbomben gedacht ist. Der hat also eine relativ starke Luftballonhaut, und wenn man den versucht aufzupusten, dann ist es relativ schwierig und dann tun einem die Wangen irgendwann weh. Mit Wasser geht das, aber mit Gas nicht. Und so ähnlich wäre es bei einem Teig, der ein sehr starkes Glutengerüst hat und ein sehr hohes Verhältnis an Glutenin zu Gliadin. Ja, jetzt müssen wir uns noch um die Frage kümmern, wer steuert denn dieses Verhältnis aus diesen Eiweißen und spielt auch der Eiweißgehalt, also nicht nur die Qualität, die ich jetzt gerade beschrieben habe, also das Verhältnis aus diesen Klebereiweißen, sondern auch der Eiweißgehalt selbst, also die schiere Masse an Klebereiweißen eine Rolle.
Ja, genau. Und das können wir nicht, also den Gehalt und die Zusammensetzung des Glutens können wir als Mehleinkäufer nicht bestimmen, aber wir können natürlich gucken, welches Mehl wir einkaufen. Und das Mehl bringt eben eine bestimmte Quantität und Qualität an Gluten mit, abhängig davon, um welche Sorte es sich handelt, wo das angebaut wurde, das Getreide, und auch wie die Verhältnisse waren während des Anbaus. Also hat es viel geregnet, war viel Sonne da, wie ist die Bodenbeschaffenheit, all das, welches Getreide angebaut wurde und wie und wo, das spielt direkt eine Rolle für die Zusammensetzung und die Menge des Glutens.
Ja, es ist also sehr variabel und eine Aufgabe des Müllers oder der Müllerin ist dann, für das jeweilige Gebäck, das der Bäcker daraus herstellen will, die optimale Kleberzusammensetzung, Kleberqualität zu mischen. Er kennt also seine Weizensorten und kennt auch seine Bauern, was sie ihm anliefern, wird bei der Anlieferung schon getestet. Und dann kann er durch die Vermahlung nicht, aber während der Vermahlung sozusagen schon steuern, was mache ich denn jetzt daraus? Also welchen Teil des Korns nehme ich denn? Das Innerste zum Beispiel ist Kleber stärker als das Äußere. Dafür ist der Klebergehalt höher im äußeren Bereich des Mehlkörpers als im Inneren. Also es ist schon eine Art Grundregel, je mehr Kleber, umso schlechter ist die Kleberqualität im Korn selbst betrachtet. Und übrigens auch auf dem Acker, also je mehr Ertrag das Korn bringt, umso weniger Gluten und in aller Regel auch umso schlechter das Gluten in der Zusammensetzung. Also für den Bauern ist es eigentlich ganz gut, wenn weniger Getreide pro Fläche wächst, weniger Weizen pro Fläche wächst, weil dann, da geht es um Stickstoff vor allem, mehr Stickstoff pro Korn eingelagert wird, also mehr Eiweiß daraus hergestellt werden kann. Das nur am Rande. Der Müller ist also in der Lage, in gewissen Grenzen natürlich, eine passende Mehlqualität für ein bestimmtes Gebäck herzustellen. Das ist typisch in Italien beispielsweise, auch in den USA teilweise, kann man verschiedenste Typen 550 kaufen, wenn man es auf Deutschland überträgt. Mal für Ciabatta geeignet, mal für Pizza geeignet, mal für Baguette geeignet, mal für ein vielleicht deutsches Kastenweißbrot geeignet. Also das könnte man alles einstellen, ist in Deutschland aber eher bei den großen Mühlen, also bei den Industriemühlen der Fall, die dann für Großabnehmer entsprechende Mehle zusammenstellen. Wenn man als Hobbybäcker irgendwo Mehl kauft, dann kann man, wenn man viel Glück hat, vielleicht noch ein Ciabatta-Mehl ergattern, aber ansonsten einfach Type 550 und da muss man sich überraschen lassen. Man kann natürlich auf die Nährwerttabelle schauen, da sieht man den Eiweißgehalt. Da ein Großteil des Eiweißes im Weizenmehl durch die Klebereiweiße gestellt wird, hat man da schon eine Orientierung. So ein Standard ist eigentlich so um die 11% in Deutschland. Wenn man schon ein kleberstarkes Mehl erwischt hat vom Gehalt her, dann ist man so bei 12%. Aus dem Ausland kommen dann meistens Mehle, die haben dann 13-14%. Und solche Mehle sind dann natürlich viel besser geeignet für Open-Crumb-Strukturen als ein Mehl, das nur 11% Kleber hat. Aber auch da, muss man sagen, geht es eben nicht nur um den Gehalt, ist ein Maß, ne, kann man sich dran orientieren, sondern es geht eben auch um die Qualität. Und die Qualität steht leider nicht auf der Tüte. Bei ausländischen Mehlen manchmal, eben wenn schon draufsteht, für Ciabatta oder für Pizza geeignet, manchmal sieht man auch den W-Wert, den W-Index. Der ist ein Kennwert für, ich sage jetzt einfach mal ganz grob, das Gashaltevermögen des Teiges. Spielen noch ein paar andere Sachen eine Rolle, aber kann man sich was drunter vorstellen. Wird ermittelt, indem man in der Mühle einen Testteig, im Labor einen Testteig herstellt aus seinem Mehl. den dann ausknetet, einspannt in eine Apparatur, die bläst dann da rein in den Teig wie in den Luftballon und je mehr Gas, je mehr Luft da reinpasst in diesen Teigluftballon und je besser er sich dehnen lässt, umso höher ist dieser W-Wert. Und je nachdem will man halt bestimmte W-Werte für bestimmte Gebäckarten erreichen. So, das nur am Rande, das werden die wenigsten erwischen, so ein Mehlbeutel, wo ein W-Wert draufsteht. Und es ist auch nicht unbedingt erstrebenswert, immer den höchsten W-Wert und die beste Kleberqualität zu erreichen. Und zwar nicht unbedingt, weil das Gebäck dann nicht gelingen würde, sondern aus eher ökologischen Gründen.
Ja, das ist eben die erste Entscheidung, die man treffen muss. Wie wichtig ist das perfekte Brot, jetzt zum Beispiel im Hinblick auf Open Crumb? Wenn das mein höchstes Ziel ist, muss ich natürlich die beste Mehlqualität dafür einkaufen. Und im Zweifel kommt die von Übersee oder sonst woher und wurde vielleicht auch nach Anbaubedingungen hergestellt oder mit Anbaubedingungen hergestellt, die nicht die ökologisch besten sind. Aber wenn perfekte Open Crumb mein oberstes Ziel ist, dann ordne ich eben alles andere dem unter. Das andere Extrem wäre, mein oberstes Ziel ist Regionalität und ökologische Anbauweise. Dann nehme ich eben das, was der Bauer auf dem Acker nebenan anbaut, lass es vermahlen und lebt damit, was dabei rauskommt und muss dann eben alle anderen handwerklichen Stellschrauben, die ich drehen kann, möglichst perfekt ausführen. Aber ich werde dann niemals das ganz perfekte Open Crumb Brot erreichen, was eben mit dem anderen Mehl machbar wäre. Also das ist eine persönliche Frage, wo ist meine höchste Priorität?
Ja, noch ein ganz kleines Wort zur Ökologie. Also was da reinspielt, ist zum einen, hatte ich schon genannt, der Stickstoff. Wenn man möglichst stickstoffreichen Weizen, also eiweißreichen Weizen herstellen möchte, anbauen möchte, dann kommt es natürlich auf die Sorten an. Das ist jetzt kein Problem. Wählt man sich die Sorte aus, die wahrscheinlich sehr, sehr kleberreich sein wird. Ein paar andere Sachen hat man nicht im Griff, wann es regnet, wann die Sonne scheint zum Beispiel. Aber was man im Griff haben könnte, ist die Stickstoffdüngung. Und da ist es eigentlich die Regel gewesen bislang, dass man kurz vor der Ernte nochmal mit Stickstoff düngt. Das hat die EU mittlerweile durch die Düngeverordnung weitgehend unterbunden. Aber im Ausland ist es gang und gäbe, dass man, also beispielsweise USA, dass man einfach kurz vor der Ernte nochmal mit Gülle oder mineralischem Dünger drüber fährt. Und na, Gülle vielleicht nicht, mit mineralischem Dünger, Gülle kommt vorher, mit mineralischem Dünger drüber fährt und da Stickstoff in den Boden einbringt. Und die Pflanze ist aber nur in der Lage, eine gewisse Menge zu speichern davon. Der ganze Rest wird durch den Regen ausgewaschen, gelangt ins Grundwasser und führt dann zu den entsprechenden Problemen, die wir jetzt alle haben, die wir auch immer schon gehört haben, ne? Nitratbelastetes Trinkwasser. Führt dann in den Gewässern wiederum, in den Flüssen, auch in den Meeren zu großen Problemen, die uns alle angehen weltweit. Insofern sehen wir das sehr kritisch, kleberstarkes Mehl aus dem Ausland zu beziehen, weil wir da nicht genau wissen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass da aus ökologischer Sicht nicht alles ganz sauber gelaufen ist. Das nur am Rande. So, wir haben über die Mehlqualität gesprochen. Das andere ist, wenn wir jetzt mit Sauerteig backen und diese Open Crumb Brote sind in aller Regel Sauerteigbrote. Wir denken da an das San Francisco Sourdough Bread. Das ist das ganz klassische Open Crumb Brot. Die Sauerteigqualität spielt genauso eine große Rolle wie die Mehlqualität. Also ich kann noch so ein gutes Mehl haben. Wenn die Sauerteigqualität nicht passt, dann kriege ich einfach keine offene Krume. Und da spielt ganz besonders rein die Anstellgutqualität.
Ja, genau. Und zwar haben wir beim Sauerteig zwei Sachen, die wir beachten müssen. Einmal geht es um die Aktivität. Wie schnell ist mein Sauerteig? Also wie schnell kann dann auch die Teigreife passieren? Der zweite Punkt ist der pH-Wert. Aber bleiben wir noch einen Augenblick bei der Sauerteig also bei der Triebstärke des Sauerteiges, wenn mein Sauerteig sehr, sehr aktiv ist, ich ihn also häufig füttere, ihn zum richtigen Zeitpunkt dann wieder füttere, beziehungsweise im Kühlschrank pausieren lasse und dann wieder aktiviere, dann gebe ich sozusagen damit so einen Turbo in den Teig, so dass meine Teigreife sehr zügig vonstatten gehen kann. Zügig immer noch in Anführungsstrichen, weil beim San Francisco Sourdough wir ja immer noch eine lange Teigreife haben, aber eben nicht so eine überlange. Wenn ich ein sehr träges Anstellgut habe, dann braucht mein Teig extrem lange, um ausreichend Gärgas zu, oder damit die Mikroorganismen darin ausreichend Gärgas produzieren können. Und während dieser Teigreife passiert eben nicht nur die Bildung von Gärgas, sondern es wird in der Zeit auch mein Kleber abgebaut. Ein Stück weit brauchen wir diesen Kleberabbau für diese Open Crumb. Wir brauchen ein gutes Gleichgewicht zwischen Kleberauf- und Abbau. Darauf kommen wir nachher nochmal. Aber wenn ich eben zu viel Kleberabbau habe durch eine zu lange Reifezeit, dann hilft mir am Ende das Handwerk nicht beim Formen, es hilft mir nicht die gute Mehlqualität. Ich habe dann einfach so viel Kleber abgebaut, dass ich nicht mehr die optimale Struktur erreichen kann. Insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ich mein Anstellgut so aktiv halte und speziell dafür dann auch züchte, dass ich im Prinzip einen Turbo-Sauerteig habe, mit dem ich dann dieses Brot backen kann.
Ja, und aktiv halten heißt unter den Open-Crumb-Extremisten, dass das Anstellgut täglich gefüttert wird, und zwar mehrfach und gar nicht in den Kühlschrank kommt. Also auch eine Freundin von uns, in den USA lebend, füttert ihn ungefähr alle 12 Stunden, also morgens und abends. Und er geht nie in den Kühlschrank. Das gibt dann natürlich einen super aktiven Sauerteig. Und auch in den Bäckereien ist es natürlich so, dass es seltenst in den Kühlschrank gestellt wird, weil einfach jeden Tag gebacken wird. Und dann hat man einfach ein hochaktives Anstellgut, beziehungsweise dann auch einen hochaktiven Sauerteig, der dann auch dafür sorgt, dass der pH-Wert nicht so arg nach unten sinkt, zumindest nicht unter 4. Und entsprechend dann auch die Proteinasen relativ eingegrenzt sind, also die kleberabbauenden, die eiweißabbauenden Enzyme. Das ist also eine Voraussetzung. Natürlich kann man jetzt das pH-Meter teuer kaufen und das in seinen Sauerteig halten. Man kann aber auch einfach beobachten, riechen, schmecken und auch das Ergebnis natürlich dann nach dem Backen anschauen, auch wie sich der Teig verhalten hat und sich da ran langhangeln.
Das mit dem pH-Meter wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn man, manchmal kann es sein, dass der Sauerteig so eine Zusammensetzung hat, dass der pH-Wert relativ niedrig ist, obwohl er aktiv ist. Also wenn man sozusagen eigentlich ein aktives Anstellgut hat und trotzdem funktioniert es nicht, weil man das Gefühl hat, der Kleber weicht sich auf, dann könnte das nochmal eine Möglichkeit sein, einfach um zu gucken, ob man vielleicht eine Mikroorganismenzusammensetzung hat, die da irgendwie merkwürdige pH-Werte einstellt.
Ja, oder die Temperatur nicht passt, ne? Also ja. Das ist ja, der pH-Wert ist ja auch sehr temperaturabhängig. Da spielen wir viele Dinge rein. Die einen führen ihren Weizensauerteig oder das Anstellgut dafür bei 28 Grad, so wie wir das tun, die nächsten bei 24. Da gibt es verschiedene Philosophien und jeder ist irgendwie davon überzeugt von dem, was er tut. Am Ende entscheidet das Ergebnis, ne? Das kann durchaus sein, dass mit dem einen Mehl, das bei 24 Grad sind, ergibt und bei dem anderen sind es 28 Grad oder umgekehrt. Das muss man ein bisschen ausprobieren, ein bisschen austesten zu Hause. Manchmal ist es auch einfach eine praktische Erwägung, ne? Wenn man keine Gärbox hat, aber es hat irgendwie in seinem, in der Küche oder so oder im Wohnzimmer immer 24 Grad, dann ist es natürlich da auch gut. Das wird heiß diskutiert, auch in der Open Crumb Szene. Bei 24 Grad entstehen mehr Hefen. Also die Hefen vermehren sich bei solchen niedrigen Temperaturen besser als bei 28 Grad oder 30 Grad. Allerdings vermehren sich die Milchsäurebakterien dann schlechter bei diesen kühlen Temperaturen. Und ein Argument war, dass dann natürlich auch weniger Säure entsteht. Das ist auch so. Bei 24 Grad entsteht weniger Säure als bei 28 Grad, weil einfach weniger Milchsäurebakterien im Teig sind. Aber es wird saurer. weil auch das Verhältnis von den Säuren, die entstehen, also vor allem Essigsäure und Milchsäure, eine Rolle spielt. Und je weniger Milchsäure entsteht, umso mehr Essigsäure ist im Verhältnis gesehen im Teig. Und die schmeckt sauer, deutlich saurer als die Milchsäure. Also das ist wieder eine Frage, was mag man an Säureeindruck? Was ist einem wichtig? Wie ist der pH-Wert? Spielen viele Sachen eine Rolle? Auf die Praxis umgesetzt, einfach mal ausprobieren. Einmal bei 28 Grad oder vielleicht eine Woche lang bei 28 Grad füttern und sich das Brotergebnis anschauen, dann eine Woche lang bei 24, 25 Grad füttern und sich das Ergebnis anschauen, und dann hat man schon eine Tendenz, was einem besser gefällt. Ja, wo wir gerade beim Reifen sind, bei Temperaturen, Teigreife spielt auch eine Rolle, also wenn das mit der Sauerteigqualität gepasst hat, mit der Mehlqualität auch gepasst hat, für die Open Crumb, dann kommen wir zur Teigreife, in der Stockgare wie auch in der Stückgare. Und da liest man ganz häufig bei den englischsprachigen Publikanten, dass die meisten für ihre Weizen-Sauerteigbrote einen underfermented dough verwenden, also einen unterfermentierten Teig. Was damit gemeint ist, ist einfach, dass er zu früh verarbeitet wird. Wir hatten in einer der, oder mehreren sogar, der Frage-Antwort-Folgen immer mal wieder Fotos beschrieben von Weizen-Sauerteigbroten, die uns zugeschickt wurden, in denen die Krume so ein bisschen dicht war, stellenweise. Dann gab es wieder ein paar größere Blasen, manchmal ist auch einfach alles recht kompakt. Das sind dann wirklich klassische unterfermentierte Teige. Also da hätte es viel mehr Zeit oder Temperatur gebraucht, vielleicht auch beides, bis die richtig schön blubberig, blasig sind, aber immer noch stabil. Das sind wir da beim Wort Stabilität, Teigstabilität. Und das, was ich jetzt so in den englischsprachigen Blogs und Beiträgen gelesen habe, ist dann schon teilweise extrem. Also das würde ich teilweise nicht mehr als unterfermentiert bezeichnen. Das ist dann ein großer Bereich von gut fermentierten Teigen. Da ist dann eher wieder die Frage, möchte ich daraus eben ein Open Crumb Brot machen oder möchte ich daraus eher ein deutsches Weißbrot machen mit Sauerteig? Das ist dann die Frage, was möchte ich erreichen? Aber das ist dann nicht mehr die Kategorie unterfermentierter Teig, sondern das wäre der Fall, wenn das wirklich massive Brotfehler in der Krume wären. Ne? Also wirklich einzelne große Löcher und dann dazwischen relativ kompakte, feinporige Krume. Das ist definitiv nicht ausreichend gereift. Aber es gibt eine große Bandbreite an gut fermentiertem Teig, wo man noch nicht unbedingt große Blasen sieht, bis hin zu dem Fall, dass einem da wie die Froschwangen die Blasen entgegengucken.
Ja, aber auch das wieder abhängig von der Mehlqualität. Da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt. Wenn man jetzt gerade englischsprachige Literatur hat und da Rezepturen hat, die man nachbacken möchte, und da stehen Zeiten drin, Reifezeiten, dann muss man eben sehr genau gucken, passt das überhaupt mit meinem Mehl? Denn wir hatten es vorhin schon mal, es geht immer um ein Gleichgewicht, das man erreichen möchte oder muss, um das optimale Ergebnis zu bekommen. Ich kann natürlich so lange warten, bis ich diese Riesenblasen theoretisch hätte. Wenn mein Mehl aber nicht stark genug ist, dann kann es zu dem Zeitpunkt das Gärgas gar nicht mehr auffangen. Ich bekomme also dann nicht diese Froschwangen, sondern diese Blasen, die sich bilden würden, die zerplatzen einfach und das Gärgas geht raus. Dann erreiche ich diesen Punkt nie. Insofern muss man da immer gucken, wann ist die richtige Reife für mein Mehl erreicht und wie viel kann mein Mehl auffangen.
Ja, und in so einem Fall, wenn ich ein relativ schwaches Mehl habe im Vergleich zu US-amerikanischen Mehlen beispielsweise, dann könnte ich natürlich sagen, na gut, wenn das jetzt nicht diese, weiß nicht, 6-8 Stunden Stockgare durchhält, dann erhöhe ich einfach die Sauerteigmenge und sorge dafür, dass in kürzerer Zeit ausreichend Gas in den Teig gelangt. Hat seine Berechtigung, aber natürlich senkt man dann auch relativ schnell, wenn man mehr Sauerteig reinbringt, den pH-Wert, was dann unter Umständen wieder dazu führen könnte, dass die Proteinasen, also die eiweißabbauenden Enzyme, schneller am Klebergerüst arbeiten. Das muss man einfach ausprobieren. Das sind natürlich jetzt hier alles theoretische Diskussionen. Es führt nichts daran vorbei, es einfach auszuprobieren und möglichst gut zu beobachten, vielleicht auch zu dokumentieren, welche Temperaturen hatte ich, Teigtemperatur, Raumtemperatur, Reifezeit, Mehlqualität, wenn man sie irgendwie ablesen kann. oder erfragen kann bei der Mühle, das wäre auch noch eine Option, ne? Mal zu fragen, wie ist denn die Kleberqualität, für welche Gebäcke würdest du mir das denn empfehlen? Auch die Fallzahl spielt tatsächlich auch noch eine Rolle. Fallzahl ist ein Maß für die Enzymaktivität eines Mehles. Wenn die relativ niedrig ist, also sagen wir mal, typisch wären so 250 bis 300 bei Weizen, wenn die niedrig ist, um die 200 oder noch tiefer, dann reift der Teig viel schneller. Wenn sie sehr hoch ist, reift er viel langsamer. Auch das spielt noch eine kleine Rolle, auch vor allem bei der Sauerteigfermentation. Was Christina aber gesagt hat, ist ganz richtig. Die Teigreife darf man nicht als Absolutum sehen, sondern immer im Verhältnis zur Mehlqualität. Und ich habe jetzt gerade einen Fall gehabt, ein Experiment, da sollte der Teig in der Stockgare ungefähr 8 Stunden bei 24 Grad reifen. Alle Dreiviertelstunde wird er gefaltet. Und das habe ich mit meinem Durchschnittsmehl hier gemacht, mit, weiß nicht, 11% Proteingehalt waren das, glaube ich. Ansonsten hatte ich keine näheren Angaben. Und dann ist der Teig natürlich voller Luft, aber ich habe parallel noch einen Teig gehabt mit einem italienischen Weizenmehl, das 14% Protein hatte. Und der war natürlich auch voller Luft, aber das Volumen war ein ganz anderes. Mein normales Mehl hatte schon in diesen 8 Stunden ziemlich stark abgebaut, hat also sehr viel Gas einfach rausgegeben, von dem ich gar nichts mitbekommen habe. Das Volumen war also war sicherlich um 30-40% niedriger als beim Vergleichsteig. Andererseits haben dann beide Teige in der Stückgare noch stärker abgebaut. Ich habe die dann geformt und in den Kühlschrank gepackt. Und offenbar war der pH-Wert dann so niedrig, dass einfach sehr viel vom Kleber angegriffen wurde. Und die lagen dann im Gärkorb wie so ein nasser Sack. Und die Krume war dann auch so ungefähr das, was in den ein oder anderen Beiträgen, englischsprachigen Beiträgen, als under-fermented dough bezeichnet werden würde, obwohl der hervorragend fermentiert war in der Stockgare, aber die Stückgare hat ihm dann den Garaus gemacht. Also, relativ komplex ist das Thema. Vielleicht machen wir es ein bisschen einfacher. Wie sieht es denn mit Hefeteigen aus? Sollte ja eigentlich auch funktionieren, ne?
Ja, bei der Hefe kann ich natürlich den Trick verwenden, den du eben angesprochen hattest. Du hattest ja gesagt, beim Sauerteig könnte man auf die Idee kommen, einfach mehr Sauerteig reinzugeben. Mit den entsprechenden Nachteilen, dass ich dann im Zweifel den pH-Wert so stark senke oder dass es vielleicht auch zu sauer wird. Diese Nachteile habe ich bei Hefe natürlich nicht. Also ich könnte beim Hefeteig, wenn ich jetzt ein schwaches Mehl hätte, einen direkt geführten Teig machen und meine Hefemenge entsprechend anpassen, dass ich diesen Fermentationsgrad, den ich haben möchte, in einer Zeit bekomme, die mein Mehl aushält.
Ja, und dann habe ich auch in Hefeteigen mit einem relativ schwachen Mehl meine großen Blasen, meine Froschwangen, nennen wir sie heute, und kann damit tolle, beeindruckende Poren erzeugen im Brot. Die Frage, die sich dann wieder stellt, ist, möchte ich das eigentlich? Ne? Also wenn ich das natürlich jetzt von Anfang an so bewerkstelligt habe, lange Stockgare und schonend geformt und so weiter, da kommen wir gleich noch drauf auf das Handwerkliche, dann entsteht dann natürlich ein grobporiges Hefebrot. Und ich habe nie die Gefahr, dass die Proteinasen anfangen, mein Kleber abzubauen, weil ich in dem Hefeteig gar nicht den pH-Wert erreiche, in dem das passieren könnte. Der große Vorteil, ich nehme mir natürlich einen Teil des Geschmacks, den ich mit Sauerteig hätte, und vor allem bei schwachen Mehlen, wenn dann noch eine direkte Führung ins Spiel kommt, also kein Vorteig, kein nix, dann nehme ich mir natürlich auch viel Geschmack, einfach durch die Fermentationsprozesse, die auch in den Hefeteigen stattfinden. Da ist dann wieder die Frage des Ziels, des Anspruchs. Möchte ich jetzt hauptsächlich ästhetisch was vor mir haben, womit ich auf Instagram und Co. angeben kann, oder möchte ich eigentlich ein Brot haben, das schmeckt und das auch alltagstauglich ist und wo ich vielleicht auch noch was draufwerfen kann? Also irgendwas, was nicht durchs Loch fällt. Ja, das sind so die Ansprüche. Da muss man sich vorher Gedanken machen. Und ich wiederhole mich da, glaube ich, man muss sich davon lösen, wenn man jetzt auch vom Algorithmus ständig diese Open Crumb Bilder gesendet bekommt, davon lösen, dass das das Nonplusultra ist. Das ist das Nonplusultra für alle die, die eine Open Crumb haben wollen im Brot. Aber es gibt noch so viele andere Brotsorten, wo das kontraproduktiv wäre und die auch ein well-fermented Dough haben, ohne dass da diese Froschwangen zu sehen sind, dass man sich also da durchaus mal ein bisschen öffnen muss, die Scheuklappen abnehmen, über den Tellerrand schauen muss, was es noch so gibt und was noch möglich ist. Das flechte ich jetzt noch mit ein. Ich glaube, das Grundproblem, wenn man da viel auf Social Media unterwegs ist, dass man sehr eingeengte Einblicke bekommt und diejenigen, die das dann propagieren, auch teilweise sehr spezialisiert sind auf dieses eine Thema. Und wer dann nur bei diesen Leuten ist, weiß gar nicht, was es noch gibt und meint dann, Open Crumb ist sozusagen das, was man haben möchte. Oder direkte Teigführung, gibt es ja auch ganz viele, die das tun, also ohne Vorteige, ohne nichts, einfach schnell das Brot herstellen, dass das Nonplusultra ist. Und dann sind natürlich Dinge möglich, die man mit langer Teigführung, mit etwas schwächeren Mehlen, aber ökologischeren Mehlen nicht hinbekommt. Und sich dann als Außenstehender wundert, warum können die das und warum kann das Cellus nicht zum Beispiel?
Also für nicht Open Crumb würde ich empfehlen Roggenbrot und Hamburger Rundstücke.
Genau. Wir gucken jetzt nochmal auf das Handwerkliche. Wir hatten jetzt die Mehlqualität, die Sauerteigqualität, die Teigreife, auch den Unterschied zu Hefeteigen. Und nicht zuletzt spielt auch die handwerkliche Seite natürlich eine Rolle, ob es eine Open Crumb wird oder nicht. Insbesondere dann, wenn schon viel Gas im Teig ist. Also wenn wir eine lange Stockgare hatten, wo sich der Teig mindestens verdoppeln konnte, meistens sogar mehr. Wenn wir dann mit dem Teig nicht allzu zimperlich umgehen, also ihn platt machen, draufdrücken, ihn quasi entgasen und formen, dann entsteht eine andere Krume als das, was wir als Open Crumb verstehen. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen relativ schonend formen.
Ja, wir müssen schonend formen und trotzdem straff. Dass wenn man als das erste Mal sowas liest im Rezept, schonend straff rundformen oder schonend straff länglich formen, dann denkt man irgendwie, der hat ein bisschen zu viel getrunken, der das geschrieben hat. Aber das sind tatsächlich unterschiedliche Dinge. Also mit schonend ist eben gemeint, dass man nicht alles Gas rausdrückt, was schon drin ist, also es nicht platt macht. Und bei straff geht es immer um die Teighaut. Also wir brauchen eine straffe Teighaut, die sich dann wieder wie dieser Luftballon aufblasen kann und wo drin sich das Gärgas fangen kann. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir das hinbekommen. Und da gibt es jetzt verschiedene Techniken, aber wichtig ist immer, dass man mit der Teighaut arbeitet und nicht eben den ganzen Teigling platt macht.
Und auch da sieht man, wenn man jetzt wieder in Videos reinschaut, ganz viele verschiedene Dinge. Die meisten Teige sind relativ fest, die dann für die Stückgare verarbeitet werden, obwohl sie relativ viel Wasser enthalten, also TA 180, 185 teilweise, und trotzdem scheinen sie nicht zu kleben. Auch das liegt wieder an der Mehlqualität, weil diese Hochgluten, also Hochproteinmehle, sehr, sehr gut Wasser binden. Und dann kriegt man da eine TA von 180, 185 hin, wo wir hier mit deutschen Weizenmehlen vielleicht bei maximal 175 landen würden, um die gleiche Festigkeit zu erreichen. Das muss man also auch wieder im Hinterkopf behalten. Wenn man so ein amerikanisches Rezept umsetzen will, dann muss einfach mit deutschem Mehl umsetzen will, dann muss einfach die Teigausbeute runter, also 5-10% weniger Wasser in den Teig, um dann ein ähnliches Handling zu erzeugen. Und dann, wie Christina schon sagt, eben sehr schonend aufarbeiten, aber mit Spannung. Da gibt es zig Techniken, die kann man sich am besten auf Videos anschauen oder in einem Backkurs erleben und dort lernen. Aber das sind die wichtigen Punkte. Und was auch noch wichtig ist, damit sich diese Porung dann auch gut entwickeln kann beim Backen, ist das Ventil.
Genau, irgendwo muss sich das Gärgas ausdehnen können. Und die klassische Möglichkeit ist der Schnitt. Es geht aber natürlich auch der offene Schluss. Aber das, was zu der Open Crumb häufig in unseren Köpfen drin ist, ist dieses Ohr, was sich eben gerade bei dem San Francisco Sourdough Bread entwickelt. Und das erreicht man durch einen Schnitt, der tatsächlich auch geübt werden muss. Also das ist auch noch ein Punkt. Ich muss das einfach ein paar Mal und im Zweifel ein paar mehr Mal üben, bis man den Schnitt so hinbekommt, dass er sich auch öffnet. Denn alle Mühe, die ich mir vorher gegeben habe, die ist zunichte gemacht, wenn mein Schnitt sich nicht öffnet. Denn dann sind zwar die groben Poren angelegt in dem Teigling, aber wenn diese Blasen da drin sich nicht ausdehnen können, dann bekomme ich eben nicht diese offene Porenstruktur mit diesen dünnen Porenwänden.
Ja, und das war's auch schon. So einfach ist das. Also ganz wichtig ist die Teigstabilität, ganz gleich, welches Mehl ihr verwendet. Der Teig muss stabil sein, und zwar über die gesamte Gare. Wenn ihr den dann angemischt habt, geknetet habt, dann entspannt er sich natürlich in den ersten 30, 40 Minuten sehr stark, vor allem bei einer hohen Teigausbeute, bei einem hohen Wassergehalt. Durch das Dehnen und Falten wird er dann stabilisiert, und wenn ihr merkt, im Rezept steht vielleicht nach 30 und 60 Minuten Falten, dann steht da nichts mehr. Und er ist nach den 60 Minuten oder nach 90 Minuten, dann besser gesagt, wieder sehr entspannt und lasch, dann faltet ihn. Faltet ihn einfach so lange, bis er richtig schön stabil ist und auch stabil bleibt. Über die gesamte Stockgarzeit im Zweifel. Ne? Also wenn er immer wieder entspannt, dann einfach falten und falten und falten, immer mit einer halben Stunde, dreiviertel Stunde Abstand, damit der Stabilität gewinnt, damit das Klebergerüst stabil wird und gut Gas auffangen kann. Und es geht mit kleberschwachen Mehlen genauso gut wie mit kleberstarken, eine Stabilität aufzubauen. Aber das Gesamtvolumen an Gas, das diese Teige halten können, ist halt deutlich unterschiedlich und entsprechend dann auch die Porung und das Brotvolumen. Das soll es gewesen sein als Schlusswort. Wir haben jetzt eine knappe Dreiviertelstunde über das Thema gesprochen. Es gibt auch noch viel mehr zu erzählen, aber im besten Falle sogar zu zeigen. Und das versuchen wir dann ab und an auch über die Brotschau zu machen. Kleine Schleichwerbung nebenbei. Also wenn ihr mal auf brotschau.de schaut, da gibt es immer mal wieder Experimente zu diesem und zu vielen anderen Themen. Da kann man sich das Ganze dann auch mal gebacken anschauen, wie das aussieht, welche Unterschiede die Mehlqualität beispielsweise macht. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Bis bald.
Genau, viel Spaß beim Backen. Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.